ARD.
Hallo liebe Leute, zu dieser Woche Fakt ab. Mit hier am Mikrofon einmal Julia Nestlen und mir gegenüber Eneas Roch. Grüß dich.
Hi Julia. Wie läuft's?
Du, ich bin diese Woche so entspannt. Ich bin so entspannt. Guck mal, was ich hier hab.
So eine Popfolie.
Ja. Oh, ich drück da schon die ganze Zeit drauf rum, weil ich habe nämlich ein Thema dafür mitgebracht. Aber oh, es ist das Schönste, eine der schönsten Dinge auf der Welt, finde ich.
Ich wollte dich eigentlich fragen, magst du Terminator? Das ist jetzt natürlich ein etwas krasser Sprung von der entspannenden Popfolie zu einem Killerroboter.
Ich fühle mich gestresst direkt, ja. Mögen. Ich muss das mal für die Uni angucken. Aha. Mich verbindet jetzt kein krasser, so wie sagt man, so
naja,
Fangirl viele Leute, Moment. Für die ist das ja irgendwie ein Teil, Fangirl, ja, oder Teil der Jugend, das gesehen zu haben. Tatsächlich nicht so arg. Aber ich hatte neulich einen Pubquiz, wo ich irgendwas dazu beantworten musste und ich konnte es nicht beantworten.
Ich wollte damals den Terminator gucken, da war ich noch jünger als heute und musste nur dafür einen Ausweis in der Erwachsenenvideothek mir holen.
Gab es da noch Videotheken?
Und da gab es schon DVDs, ja. So alt bin ich nur auch nicht. Aber mir war vollkommen klar, dass man in der Erwachsenenvideothek nicht nur Filme ab 18 findet, die über Killerroboter handeln. Ich war doch etwas überrascht von der Bandbreite, sage ich mal, der dort angebotenen Filme.
Oh.
Aber habe den dann ausgeliehen und war großartig. Ich habe das sehr gerne geguckt. Und der Beste... Mhm. Das Beste ist der zweite Teil, wie in vielen Trilogien, finde ich. Du bist aber jetzt überhaupt nicht so für Terminator 1, 2, 3 etc.
Also ich weiß, es gibt ja verschiedene Modelle auf jeden Fall. Und was mir sehr im Kopf geblieben ist, es gibt ja auch irgendwie so einen, der sich so verflüssigen kann und
der
dann die Sarah Connor jagt. Heißt die nicht Sarah Connor? Ja.
Heißt die so?
Doch, die heißt Sarah Connor.
Aber die singt doch auch, ne?
Ja.
Genau, das ist der T-1000. Und ich finde wirklich, jetzt auch mit wie vielen Jahren ist das her, es ist immer noch einer der garstigsten und gruseligsten Filmschurken. Mhm. Und sowohl bei Terminator als auch in vielen anderen Filmen, die danach kamen, die auch geilere Effekte hatten, haben die das erzählerisch, finde ich, nie wieder erreicht, dass man so Angst vor diesem Apparat hat. Und diesen gruseligen Roboter, den gibt es jetzt in echt.
Okay. Terminator 2 ist 1991 rausgekommen. Das war vor meiner Geburt. Die sind ja früh dran.
WissenschaftlerInnen haben einen Roboter gebaut, der genau das kann. Der kann sich verflüssigen. Wobei, gebaut ist vielleicht etwas irreführend. Sagen wir, sie haben ihn erschaffen. Weil bei Bauen denkt man irgendwie an Schrauben und Gelenke und so. Also dieser Roboter kann seinen Aggregatzustand wechseln. Der kann flüssig werden. Und das sieht genau so aus fast wie der gruselige T-1000.
Okay, also ist er auch so, war der nicht so schillernd und irgendwie so wie so Quecksilber? Habe ich das richtig im Kopf?
Ja, und das, was die jetzt gebaut haben, ist leider auch so schillernd und sieht so ein bisschen so ähnlich aus. Besteht aus Gallium und in dieses Gallium eingemischt sind magnetische Mikropartikel. Mhm. Und die helfen dir, was heißt dir, ja, wenn du das Herrchen vom Roboter bist, dazu den zu steuern.
Okay, und... Was kann der? Kann der uns bei OPs helfen oder irgendwie beim Bespitzeln von Menschen oder?
Das ist eine von, also Bespitzeln weiß ich nicht, aber bei der OP helfen auf jeden Fall. Zielgerichtete Arzneimittelgabe. Der kann also, weil er klein und total biegsam ist, kann der überall durch. Also biegsam ist gut, der kann sich einfach verflüssigen. Und der kann sogar sich selbst opfern. Ganz altruistisch. Wenn du sagst, da an der Stelle komme ich schwer hin, da möchte ich gerne eine Schraube, dann kann der da hinfließen und sich dann dort vor Ort in die Schraube formen, die man dann da braucht. Oder.
Oh. Und dann verbleibt er dann, da.
Ja, also wenn er wieder weggeht, schlecht. Aber er kann zum Beispiel auch vor Ort löten mit sich selbst. Also du kannst da hinfahren und ihn verflüssigen und er lässt einfach ein Stück von sich da und das hilft dann dabei, Schaltkreise zu machen.
Okay, aber wenn er dann verlötet ist oder verschraubt ist, kann man ihn dann theoretisch wieder da rausholen? Kann irgendwann dieser Roboter wieder denken, oh, jetzt war es das eigentlich und dann fällt das ganze Haus zusammen?
Wie sehr das nachhaltig ist und reusable, weiß ich nicht. Theoretisch schon, das ist Metall, du kannst ihn auch wieder rausschmelzen, klar.
Okay.
Ich sage ja immer gerne, alles in der Forschung hat ein Akronym und irgendwann sind alle aufgebraucht und ich glaube, jetzt ist es soweit. Das Zeug, aus dem der gemacht ist, heißt Magno Active Phase Transitional Matter, kurz
Mptm.
Hat überhaupt keine. Ich kaufe ein O, ein E, also hat gar keine Vokale mehr.
Vor allem irgendwie MPTM ist jetzt auch nicht schnell auszusprechen, obwohl, ne?
Ja, MPTM, naja, auch nicht. Ja.
MPTM?
Klingt aber wie eine, irgendwas, was ich unbedingt haben muss.
Sag doch einfach, ja. Sag doch einfach Terminator, ja, dazu.
Ganz der Terminator ist es noch nicht, denn das Zeug steht aktuell in einem magnetischen Wechselfeld. Das brauchst du, um seine Bewegungen zu steuern und um ihn zu schmelzen. Ohne Feld, nichts bewegen, nichts schmelzen. Und das konnte der Terminator selber, der konnte sich aus sich heraus verflüssigen. Und sie haben natürlich nicht erklärt, wie das gehen soll, ist ja Science Fiction. Aber der, der aktuelle Roboter, den musst du von außen dann durch dieses Magnetfeld schmelzen. Und die haben dazu ein krasses Video gemacht, das ist wirklich cool. So eine kleine Spielfigur steht da in einem Gefängnis und plötzlich fängt die an, flüssig zu werden und schmilzt wie so ein weicher Weihnachtsmann aus Schokolade und tropft so durch das Gitter hindurch. Und dann setzt sie sich dann wieder neu zusammen. Recht spooky. Und da dachte ich mir, Sekunde mal, Freunde, wie geht das? Wie kann der nachher seine Form wieder annehmen? Und aber, muss man sagen, aber dieses Video ist natürlich gemacht, damit wir da denken, oh, die haben einfach die Aufnahme gestoppt und die dann Stück für Stück Stop-Motion wieder zusammengesetzt. Also schmelzen, geil, aber danach wieder seine alte Form, das ist wohl schwierig.
Okay.
Ja, buh.
Okay, aber dann auch, also wenn ich, wir waren ja vorhin bei der Schraube. Also er geht irgendwo hin, meinetwegen durch ein Magnetfeld und setzt sich dann da rein. Also er kann sich nicht aktiv in eine Schraubenform machen, sondern er füllt dann halt den Raum, der vorgesehen war für die Schraube. Richtig?
Keine Ahnung. Universalschraube habe ich gelesen. Okay. Ich habe mir vorgestellt, dass der irgendwo hinfließt und dann geformt wird.
So.
Das hat wahrscheinlich Grenzen.
Aber das klingt jetzt ja nicht so, oder? Ja, wenn er sich nicht mal wieder zusammenbauen kann, dann kann er sich ja auch nicht bewusst in eine bestimmte Form bringen.
Tatsächlich. Oh, ich bin da was Großem auf der Spur.
Okay, ich bin enttäuscht.
Von mir oder von dem Roboter?
Von dem Roboter.
Ich dachte, weil ich so schlecht recherchiert habe. Ich habe was anderes recherchiert.
Okay,
ich habe recherchiert, aus was für ein Zeug der ist, weil schmelzen klingt ja schon krass, ne? Stell dir mal vor, also da steht der Roboter und sagt so, bitte jetzt schmelzen. Dann musst du ein so krasses Magnetfeld aufbauen, dass das Metall schmilzt. Das ist ja schon.
Aber du hast auch Gallium gesagt, oder?
Ja. Ach, du weißt, dass das bei Zimmertemperatur schmilzt.
Ich weiß es zufällig, weil ich ja neulich zu Quecksilber recherchiert habe, wegen Mr. Mozart. Beethoven. Beethoven. Vor einiger Weile.
Jetzt bin ich aber enttäuscht.
Und da bin ich mal wieder auf diese ganzen Metalle gekommen, die bei niedrigen Temperaturen, ist doch Gallium ist auch Metall, schmelzen.
Ja, genau, das schmilzt bei etwa 30 Grad, wird also in der Hand flüssig wie Schokolade.
Mhm.
Ich hatte sowas.
Warum macht man es nicht gleich mit Schokolade?
Ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder andere Schraube aus Schokolade vielleicht nicht ganz so gut hält. Oder der Scheißpreis aus Schokolade. Ich weiß nicht, ob das die Revolution für die Mikrotechnik ist.
Aber also kurz nochmal zurück. Also hier von wegen Haus fällt zusammen. Sorry, aber sobald es wärmer als 30 Grad wird, kann ich es dann auch wieder vergessen, oder? Dass die Schraube hält.
Ja. Ja, ich glaube, wir analysieren hier langsam die Schwachstellen dieses Roboters heraus.
Da sind die ganze Zeit nicht drauf gekommen, der Ernst?
Ich hatte sowas übrigens schon mal in der Hand. Also ich weiß nicht, Gallium soll hautfreundlich sein, nicht giftig. Ich hatte mal ein Metall, eine niedrig schmelzende Legierung in der Hand. Das ist echt faszinierend. Das Ding hieß Fields Metal. Leider keine Fields Metal, die hätte ich gerne bekommen. Aber das Ding schmilzt bei 60 Grad und wenn du es in der Hand hast, merkst du schon, dass es warm und ein bisschen, also es wird nicht formbar, ich konnte es nicht verbiegen, aber du merkst halt, boah krass, irgendwie, es tut sich hier was, nur durch meine Handwärme. Aber du hast recht, ich repariere irgendwas, zum Beispiel ich mache einen Schaltkreis und im Sommer ist der Schaltkreis im Eimer.
Vergiss es. Ja, ist nur in nördlichen Hemisphären anwendbar, wo es niemals über 30 Grad werden kann.
Ja, wirklich.
Aber das mit diesem Magnetfeld, also man kann ihn durch das Magnetfeld steuern, richtig?
Genau, das brauchst du einfach, dafür muss man ihm auch die Magnetpartikel reintun, weil erstmal das Gallium an sich ist nur ein Klotz Metall.
Und das ist nicht magnetisch?
Das kannst du mit Magneten nicht steuern, nee, ich glaube, es ist nicht magnetisch, denn wenn es das wäre, dann bräuchte man kein Magnet reintun. Ich gucke kurz.
Das ist korrekt. Ist Gallium magnetisch?
Mhm. Gallium magnetisch. Du kannst gerne weitermachen, du musst mir nicht beim Googlen zugucken.
Ja, ich google gerade selbst. Ich benutze gerade selbst eine Suchmaschine.
Diamagnetisch, wird beim flüssigen Zustand paramagnetisch. Okay, also sie haben wohl einen guten Grund da, die Magnetpartikel reinzutun, weil ich glaube, das zielgerichtete Verformen ist halt schwierig, weil sonst fährt einfach der Klotz los. zum Magneten hin, aber du möchtest ja irgendwie, ne? Und das hatten wir auch schon mal, Leute. Das, so was Ähnliches hatten wir vor einiger Zeit. In einer Folge hatten wir einen Roboter aus Schleim. Und ich meine, der hat genauso funktioniert, nur dass er nicht aus Metall war, sondern aus Schleim. Schleim mit Magnetpartikeln. Ich suche das mal für euch raus und tue euch das in die Shownotes. Hört mal rein.
Ja.
Das gleiche Thema, nur mit Schleim.
Okay, aber was lernen wir jetzt daraus, wenn wir wieder zurückgehen zu den Terminator-Filmen? Haben wir jetzt praktisch eine Möglichkeit gefunden, im Nachhinein den T-1000 besser zu besiegen?
Ich denke schon. Und ich frage mich, bin ich hier einem Filmfehler auf der Spur, weil das Ding ist ja magnetisch. Und ich habe mich gefragt, ist der T-1000 auch magnetisch? Ich habe ein kleines bisschen den Überblick verloren, weil nachher geht es ja auch so zeitlich drunter und drüber alles und ich weiß nicht, bei irgendwie Teil 5 oder Teil 6. Ich meine, in einem späteren Abenteuer läuft ein Nachfolger von ihm irgendwie durch ein starkes Magnetfeld und ihm fliegt die Haut ab und die obere, die Beschichtung, sage ich mal, und die ist aus dem Material vom T-1000. Und da frage ich mich, wenn er offensichtlich magnetisch ist, kann man den nicht einfach in der Magnetfalle einsperren? Hätte man sich den ganzen zweiten Teil schenken können? Einfach Kühlschrankmagnet an und dann bleibt der T-1000 da kleben. Das wäre nett gewesen. Willst du mir jetzt verraten, wofür du die Knisterfolie mitgebracht hast?
Ja, ich habe auch gerade nebenher noch so ein bisschen versucht, vom Mikrofon weg drauf rumzudrücken. Na, bei dem Terminator-Thema sind direkt wieder die Schweißdrüsen angegangen, die Angstschweißdrüsen. Ja, ich habe sie dabei wegen Tomaten.
Weil, ich habe Fragen.
Pass auf. Gestresste Tomaten werden so richtig laut, ja? Also wenn die gestresst sind, dann brüllen die rum sozusagen, hauen mal so richtig auf den Tisch. Es klingt bei Tomaten dann so.
Das ist jetzt aber schon ein authentisches Geräusch oder machst du das gerade mit einer Knisterfolie?
Nee, es ist ein authentisches Geräusch, aber also das Originalgeräusch ist im Ultraschallbereich und es ist jetzt praktisch so gepitcht, dass wir es hören können. Also Original ist zwischen 20 und 100 Kilohertz und jetzt ist es praktisch so ein bisschen wie wenn man Fledermausschreie hörbar macht für uns mit diesen Geräten, damit wir es hören. Und ich finde, es ist schon überraschend ähnlich zu Luftpolsterfolie, oder?
Und es hat auch mit Stress zu tun.
Ja, ich finde, ja, total.
Aber also, anders.
Bei mir hilft es gegen Stress. Tomaten sagen, ich bin gerade sehr gestresst.
Aber das ist doch das Gleiche. Du sagst doch auch, du müsstest ja nicht auf deiner Folie rumdrücken, wenn du nicht auch gerade sehr gestresst wärst. Vielleicht drücken sie vielleicht tief in ihrem Inneren auch auf einer Folie rum.
So ungefähr. Also ich erzähle mal einmal kurz, was passiert ist. Und zwar sind es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Tel Aviv. Und die haben Pflanzen vertrocknen lassen oder ihnen die Stängel abgeschnitten und mit Mikrofon so im 10-20 Zentimeter Abstand geguckt, was hören wir da. Und tatsächlich kann man aus einer Entfernung auch bis zu 3-5 Metern diese Geräusche wahrnehmen, dieses Knistern, was da entsteht. Und wenn die Tomaten, die haben sie unter anderem untersucht, eben unter Stress stehen, dann machen sie viele dieser Geräusche. Und wenn sie nicht unter Stress stehen, dann ist es relativ leise, dann geben sie ganz selten mal so ein Plopp-Geräusch ab. Aber wenn sie gestresst sind, so, man kann sagen, fast sekündlich so ein Plopp-Stresston. Und das ist so laut ungefähr wie Sprache, ne? Also wenn wir jetzt durch ein Tomatenfeld gehen und was sprechen, ist eigentlich gerade vielleicht die gestresste Tomate genauso laut wie wir, nur halt in einem Frequenzbereich, den wir nicht hören. Und es unterscheidet sich sogar nach Stressart, ne? Also wenn eine Tomate zu wenig Wasser hat, macht sie ein bisschen andere Ploppmuster und Geräusche, als wenn ihr gerade 5 Stängel abgeschnitten werden. Und das konnten sie tatsächlich nachweisen, diese WissenschaftlerInnen, und haben auch mit einer künstlichen Intelligenz eben einen Algorithmus geschaffen, der diese verschiedenen Geräusche dann auch identifizieren konnte und sagen konnte, diese Tomate, die wird gerade vertrocknen, diese Tomate, der werden gerade Stängel abgeschnitten, das und das ist das Problem.
Stress klingt für mich jetzt nicht wie, mir werden gerade Gliedmaßen abgeschnitten oder ich verdurste. Ist das ein Fachbegriff, Stress, in diesem Zusammenhang? Ich finde, das klingt alles ganz furchtbar.
Bisschen euphemistisch,
viel, viel schlimmer als Stress.
Ja. Ja, sie haben das Wort Stress genutzt.
Weiß man, ob das einfach durch so Prozesse entsteht? Oder ob das eine Art von Kommunikation ist. Weil wenn du mir einen Arm abschneidest, mache ich vielleicht und dann sagt man vielleicht auch, ja, das ist ein Stressgeräusch, was die Menschen hier machen, aber dabei ist es ja nur Schmerz oder ich sage.
Ja, also sie haben geguckt, wie das funktioniert, diese Erzeugung von diesem schönen Geploppe. Und das sind vermutlich Luftblasen. Man kennt schon länger das Prinzip der Kavitation, heißt es. Dabei bilden sich grob gesagt halt so Luftblasen in diesem ganzen Gefäßsystem. Die dehnen sich aus und die fallen wieder zusammen. Und da kommt es dann zu Vibrationen. Und das passiert auch im Moment des Stresszufuhr, sag ich mal, des Stresserlebens. Und also warum die das machen, also da gibt es auch erstmal nur Mutmaßungen, also möglicherweise könnten halt andere Tiere das hören oder irgendwie, vielleicht können auch andere Pflanzen das hören in einer Form, wir wissen ja ganz viel noch nicht. Und ich habe überlegt, ja okay, ich meine Ultraschallbereich, ne? Zum Beispiel Fledermäuse, Ultraschall, können das ja auch hören. Und wenn
die rufen
jetzt,
um Hilfe, die sagen, also, komm, die rufen um komm Hilfe, her, ja. Hilf mir.
Ja, oder komm nicht, wer weiß. Also ne,
bleib weg.
Ist jetzt alles eine Mutmaßung. Ich meine, Fledermäuse sind ja auch mit für die Bestäubung von Agaven zuständig. Die konnten nachweisen, auch in Kakteen findet dieses Ploppen statt. Weiß dann die Fledermaus, okay, diese Agave lohnt sich überhaupt nicht mehr zu bestäuben.
Denn dort findet gerade Stresszufuhr statt.
So, genau. Möglicherweise, ne? Also es ist jetzt alles reine Mutmaßung, ne? Aber ich finde es ganz interessant. Und zu Hause, ne, wenn du jetzt deine Pflanze mit braunen Blättern hast, vielleicht hörst du ja einfach nicht genug zu, weißt einfach nicht, was ihr fehlt.
Das kann sehr gut sein, denn überhalb von 20 Kilohertz höre ich nicht mehr ganz so gut, altersbedingt. Wie kommt man darauf, das zu untersuchen? Das Setup klingt ein bisschen so, als hätte es bereits Vorforschung gegeben. Oder denkt man sich, lass doch mal im Abstand von einigen Metern einer vertrockneten Pflanze im Ultraschallbereich zuhören.
Naja. Ja, gute Frage. Wie kommt man darauf? Ich meine, auf der anderen Seite, man weiß ja, dass Musik auch Pflanzen beeinflusst. Vielleicht hat man halt einfach mal wissen wollen, kommt auch irgendwas aus der Pflanze raus an Tönen.
Ist da vielleicht der nächste Hit versteckt?
Der nächste Pflanzenhit. Das ist dann organically grown music, weißt du? Nicht nur organically grown food. Achso, das ist, möglicherweise. Ich habe auch gedacht,
das wird niemals funktionieren, weil wenn man rausfindet, wie der organically grown Hit produziert wurde, nämlich durch Abschneiden und Verdursten lassen. Ich glaube, das hat in der Zielgruppe nicht ganz so. Das findet nicht ganz so viel Applaus.
Ja, das stimmt. Aber also, als ich das mit der Luftpolsterfolie hier zu Hause gemacht habe, ich habe ja lange jetzt auch für einen Radiosender gearbeitet im SWR und ich habe gedacht, das ist eigentlich voll das gute Spiel für einen sehr nerdigen Radiosender, dass man so ein Hörerquiz macht mit, ist das Luftpolsterfolie oder ist es gerade eine sterbende Tomate? Ich fände es lustig. Ich hätte es gespielt. Meine Chefin hätte es mir bestimmt verboten. Aber vielleicht bei SWR Wissen. Ja, wir können es hier im Podcast machen. Wir können ja noch mal was abspielen und ihr könnt noch mal raten, ist es die Luftpolsterfolie oder die sterbende Tomate? Passt auf.
Ich habe gehofft, dass das Kapitel, das unheimliche Geräusch in meiner Vergangenheit geblieben ist. Vor vielen Jahren, ich habe ja auch eine bewegte Radio-Vergangenheit, wurde das mal gespielt und das Geräusch, was man hätte raten sollen, und ich benutze absichtlich den Konjunktiv, das war angeblich ein fressendes Kaninchen. Aber es klang halt ungefähr so.
Ja, toll. Hast du
gedacht? Okay, entweder macht er.
Willkommen bei Fakt ab, Leute.
Mir ist letzte Woche ein Fuchs begegnet beim Spazierengehen abends in der Stadt. Mhm. Und es war nicht der erste Fuchs, den ich gesehen habe, aber ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie groß die sind. Der war.
Findest du?
10, 20 Meter entfernt. Ich dachte so, au backe.
Er war 10, 20 Meter groß, dachte ich, sagst du jetzt.
Ungefähr geschätzt. Ja, es ist auch nur zwei Größenordnungen daneben. In der Physik durchaus in Ordnung, diese Schätzung.
Also so Hundegröße.
Hundegröße, genau. Ja. Und dann haben die einfach so lange Beine und so einen extrem dicken Schwanz. Und du denkst, oh, wenn der jetzt losrennt, der ist ja auch flink und agil, was mache ich jetzt? Wenn der mich jetzt angreift, wahrscheinlich habe ich keine Chance, dem wegzurennen. Und das habe ich so gedacht. Natürlich wollte der einfach nur über die Straße gehen und war dann weg. Mhm. Aber ich habe mich trotzdem besorgt und mich gefragt, was mache ich, wenn mich der Fuchs angreift? Und danach dachte ich, greift der Fuchs überhaupt an? Ist das wahrscheinlich? Und da ist mir eingefallen, dass es dazu letztens eine Studie gab und die habe ich dir heute mitgebracht. Nämlich, erstmals haben WissenschaftlerInnen in einer Studie zusammengefasst, wo greifen dich welche Raubtiere an? Also nicht dich insbesondere, sondern dich als Mensch.
Oh, ich hatte das doch neulich mit Sina, mit diesen Pumas im Meer, wo wir auch ganz überrascht waren. Also da ging es nicht um Angreifen, aber grundsätzlich, dass es Pumas im Meer geben kann und dass es eine von uns bisher unbeachtete Gefahr war. Okay, da kamen bestimmt auch ungeahnte, angriffslustige Tiere heraus, von denen man nicht denkt, dass sie da sind, oder?
It depends, wie man so schön sagt. Okay. Nicht nur in der Rechtswissenschaft und in der Statistik. Es gibt keine klare Antwort. Es war recht zahlenlastig alles. Und ich habe dir versucht, eine Weisheit rauszudestillieren. Das geht aber nicht. Also es hängt vollkommen davon ab, wo du bist und um welches Tier es geht. Ob das gefährlich ist oder nicht. Also was haben die sich angeguckt? Die haben sich angeguckt 5400 Tierangriffe aus den letzten 70 Jahren. Das sind die, die im Wesentlichen verlässlich dokumentiert sind. Und zwar haben sie sich beschränkt auf Felidae, Canidae heißt es doch, oder? Ursidae, also Katzen, Hunde, Bären.
Mhm.
Das lassen wir die mal raus, ich habe doch Latinum. So peinlich, dass ich nicht weiß. Ich habe ja auch Griechisch gelernt, Altgriechisch, und habe gedacht, ja prima, jetzt kann ich das ja lesen, und wollte dann beim Griechen für alle bestellen. In der Speisekarte stand das dann auch auf Griechisch und ich habe einfach jedes Wort falsch ausgesprochen und es war so peinlich. Aber gut, das passiert. Das soll mir nicht nochmal passieren, das können wir ja hier rausschneiden. Also was haben sie rausgefunden? Zusammenfassend kann man jedenfalls sagen, die Hauptangreifer sind Bären, Wölfe, Kojoten, Löwen, Tiger, Pumas, Jaguare.
Also alle.
Hab jetzt nichts von Füchsen gelesen. Der Fuchs ist doch ein Hundeähnlicher.
Ja. Mhm.
Ich habe mal irgendwo gelesen, jetzt nicht in einem Paper, sondern mehr so im Internet, der Fuchs wäre eine Katze mit Hundehardware. Und ich finde, das passt ziemlich gut.
Ja, stimmt.
Der war jetzt jedenfalls nicht dabei. Aber erschreckend, dass Leute offensichtlich von den Vorgenannten angegriffen werden. Und jetzt halte ich fest, unter diesen Angriffsberichten, rund 70% führen zur Verletzung und rund 30% enden tödlich.
What? Okay, das überrascht mich. Aber sind die Tödlichen auch auf alle gleichmäßig verteilt?
Nein,
oder
überhaupt nicht.
Ist der Bär der Haupttodesverursacher in dieser Statistik?
Ich finde, der Haupttodesverursacher klingt schön nach einer Formulierung so aus einem Protokoll von einer Gerichtsverhandlung.
Ja.
Der Bär ist der Hauptverursacher von einer Stresszufuhr. Es hängt auch immer davon ab, in welcher Situation du dich befindest. Es ist hochgradig individuell. Also es wird nicht nur unterschieden, wo auf der Welt bist du, sondern auch welchem Tier begegnest du und warum findet der Angriff statt. Also war es eine Attacke zur Nahrungssuche? Wollte er dich essen, weil er Hunger hatte? Oder sie? Mhm. Ist das ein zufälliges Zusammentreffen, dass du gerade sagst, huch, aus Versehen dem Puma auf den Schwanz getreten? Oder rastet eine Mutter aus, weil du ihren Kindern zu nahe kommst? Sehr gefährlich, kennen wir vielleicht aus dem Kindergarten, ausrastende Mütter, großen Bogen drum machen. Oder gab es eine andere Provokation, zum Beispiel, weil du gerade mit deinem Köter Gassi gehst und der scheucht einfach im Unterholz ein paar Bären auf. Ne? Das kann passieren. Also, we boil it down. Die meisten Angriffe mit 50% ganz weit vorne, Südasien. Und tödliche Angriffe eher dann, generell auf der ganzen Welt, wenn du angegriffen wirst von einem Tier, das sich von dir ernähren möchte.
Okay, aber also wenig überraschend, oder?
Sehr wenig überraschend. Also die Studie las ich über der Überschrift auch geiler als am Ende die Erkenntnis. Das war so ein bisschen, ja, kann man sich alles denken. Keine überraschende Erkenntnis. Angriffe sind häufiger in ärmeren Ländern. Auch so ein bisschen klar, weil man sich vorstellt, jetzt
Nahrungsmangel
oder auch dort gehen Menschen einer Arbeit nach, zum Beispiel Jagd, die eher sie in Kontakt mit Tieren führt, als ich hier als Investmentbanker im 30. Stock.
Ne? Da gibt es eine Platzhirsche. Sorry.
Ja, das ist auch passt doch gut zu Fakt ab. Ich bin froh, dass ich nicht wieder einen Fäkalwitz machen musste. Im Büro wirst du wahrscheinlich keinem Tiger begegnen. Deshalb, auch wenig überraschend, ist die Gefahr, von einem Tiger angegriffen zu werden, da höher, wo es Tiger gibt. Zum Beispiel Indien oder Bangladesch.
Okay, und was ist so in Deutschland das Gefährlichste? Weil ich meine, in Deutschland gibt es keine Tiger. In Deutschland gibt es, okay, es gäbe Wölfe vielleicht.
Ja.
Seltene Problemwölfe, die sofort erschossen werden eigentlich.
Problem ist ein gutes Stichwort. Es gab ja auch mal den Problembären in Bayern.
Ja, Bruno, der war bei mir zu Hause in Garmisch-Partenkirchen, gell?
Aber du hast nicht abgedrückt.
Meine dunkle Vergangenheit, nein, habe ich nicht.
In reichen und entwickelten Staaten sind die meisten Angriffe auf Zwischenfälle zurückzuführen. Also beim Joggen hast du aus Versehen den Jagdinstinkt eines Pumas getriggert oder tatsächlich dein Hund hat irgendwie den Wolf gestört. In Europa sind es meistens Braunbären.
Wo gibt es denn in Europa Braunbären? Schweden. Dann das Land über in Kroatien, glaube ich, auch. Ja, okay.
Selten auch tatsächlich Wolfsangriffe, dann ist meistens ein Hund im Spiel. Und in sehr vielen Fällen hier bei uns kann man sagen, der Angriff hat stattgefunden, weil der Mensch der Auslöser für die Attacke war. Also da kommt kein...
Weil der Mensch zuerst losgelaufen ist, oder?
Oder irgendein Tier gestört hat. Also
ja, okay.
Der bayerische Wolf kommt nicht aus dem bayerischen Wald aus Hunger, um sich jetzt einen Bayern zu holen, sondern eher wird er gestört.
Ich verstehe. Ja, wir stören ja sowieso eigentlich alle Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum. Aber du kannst ja dann beruhigt sein, der Fuchs hat sehr wahrscheinlich nichts vorgehabt, oder? Weil er war wahrscheinlich gut genährt in der Stadt. Er hatte keine Jungen dabei. Und du hast dich auch ganz friedlich verhalten.
Ich habe mich sehr friedlich verhalten. Gut genährt weiß ich nicht, wie fett so ein Fuchs werden kann. Aber so diese Stadttiere sind doch auch mal öfter so ausgezergelt, auch wenn die dann punktuell ganz gut von einer Currywurst leben oder von einem plattgetretenen Kaugummi. Aber er sah jetzt nicht aus zum Kuscheln. Ja. Die Statistik sagt, große Feliden wie Tiger und Löwen verursachen mehr Todesfälle, nämlich 65% der Katzenangriffe sind tödlich. Aber ich glaube, sie meinen nicht so ein nettes Kitten.
Der Großkatzenangriffe.
Ja, Raubtierkatzen. Ja, okay. Jetzt nicht die Schäberkatze. Disclaimer, bevor du es sagst.
Der Killer,
ja, es gibt auch andere
der Killer im Wohnzimmer.
9% bei den Bären und in der Mitte sind die Hundeähnlichen mit der Hälfte aller Angriffe tödlich. Das ist aber ein Downer zum Gibt's Aufhören, auch? Ne? Julia, mach noch einen Witz.
Ja, wollte auch gerade sagen. Warte, ich muss nachdenken in meiner Dad-Joke-Schublade, ob da noch was drin liegt. Leute wollen die leichteste Farbe der Welt erfunden haben an der University of Florida. Vielleicht hast du schon mal vom schwärzesten Schwarz und vom weißesten Weiß oder so gehört. Das ging in letzter Zeit nochmal durch die Presse.
Ja, das schwärzeste Schwarz hatten wir auch mal in einer alten Folge. Aber ich sag jetzt nicht, die schreiben euch in die Shownotes, weil sonst könnten wir den gesamten Folgenkatalog da rein pasten. Und jetzt geht's um die leichteste Farbe.
Jetzt geht's um die leichteste Farbe, ja. Die soll mit nur 150 Nanometern Dicke bereits sehr deckend sein. Und sie haben zum Beispiel gesagt, okay, bei einem Flugzeug, ne, braucht man bis zu, keine Ahnung, 500 Kilo Farbe, um so eine Boeing 747 zu streichen. Und man soll...
Es gibt auch Flugzeuge von anderen Herstellern.
Airbus zum Beispiel. Was gibt's denn noch eigentlich außer...
Cessna.
Das ist so gemein, ne? Wenn man im Öffentlich-Rechtlichen arbeitet, muss man so viele Markennamen drauf haben, damit man irgendwann mal eine nennen darf. Ja. Naja, auf jeden Fall. Wir nehmen das Beispiel der Boeing. Sagen wir eigentlich Boeing oder Boeing?
Nein. Boeing.
Okay, Boeing, genau. Mit 1,3 Kilo, also mit einem Kilo 300 Gramm Farbe, soll man ein ganzes Flugzeug streichen, deckend streichen
Nie
können.
Im Leben. Wenn man im Baumarkt diese Farbe kauft, sehr ergiebig, so ein kleines Eimerchen, da stehst du zu Hause und wenn du mit den ersten paar Zentimetern fertig bist, ist der Topf alle. Das klappt nie im Leben.
Ja. Ja, ja. Aber der Trick ist, dass man hier nicht mit Pigment arbeitet, sondern es geht um mehr so eine Landschaft, eine Strukturfarbe, durch die die Farbigkeit entstehen kann. Also ne, normalerweise hat man ja viele Schichten mit Pigment und irgendwann deckt es dann in Knallrot. Aber in dem Fall nehmen sie Pigmente, um genau zu sein, kleine Aluminiumpartikel und Aluminiumoxid und Oxid. Ich habe es heute mit der Aussprache wieder. Und in,
geht auch mit I,
je nachdem, wie die so stehen und das Licht am Ende reflektiert wird durch die Oszillation der Elektronen, wenn du möchtest, können wir da gleich nochmal genauer drauf eingehen, aber vielleicht müssen wir es auch nicht, wird dann ein bestimmter Teil des Lichtspektrums zurückgeworfen und dann sehen wir eine Farbe. So funktioniert zum Beispiel auch die Farbgebung teilweise bei Schmetterlingen oder bei Kopffüßlern im Wasser oder auch bei Fischen. Ne? Also es geht eher um diese Strategie der Farbgebung als um die mit viel Pigment.
Und das kann man so gezielt steuern, dass da am Ende auch eine Farbe rauskommt, die ich haben möchte? Oder ist es je nach Lichteinfall, oh, die Boeing ist von der Seite ja schön, schön braun?
Ja, so wie bei, das wäre dann so ein bisschen wie bei, wie sagt man, Perlmutt oder so, ne? Nee, man kann das wohl sehr gut steuern, indem man die Größe der Pigmente beeinflusst. Also das Licht trifft auf ein Aluminiumpartikel und hat damit einen Effekt auf die Elektronen im Metall. Die Elektronen oszillieren und auf Nanoebene gibt es wohl Abhängigkeiten. Je nach Größe des Partikels oszillieren die Elektronen nur bei bestimmten Wellenlängen und deswegen werfen sie nur einen Teil des Lichtspektrums zurück.
Wow.
Das habe ich jetzt abgelesen und ich hoffe, es stimmt so.
Klingt plausibel und ich finde das cool, dass man das dann so gezielt schon rausfindet und dass das auch irgendwie in unserer wahrnehmbaren Welt einen Effekt hat. Und nicht nur, wir haben
nicht wieder nur in irgendwelchen,
im Labor habe ich mit einem einzigen Lichtstrahl einer Wellenlänge draufgeschossen und habe, ja, also, sondern ich kann eine Farbe von einem Flugzeug, wobei, das haben sie bestimmt nicht getestet.
Nee, sie haben das bisher nur auf der kleinen Skala getestet und sagen natürlich ja, also ob das jetzt so in die Anwendung gehen kann, ne, ganz andere Frage. Es gibt natürlich auch Menschen, die Bedenken haben. Ich meine, ne, Freunde des Asbests, wir wissen, kleine Partikel können zu Problemen führen. Das ist vielleicht mit Vorsicht zu genießen.
Auch kleine Partikel können zu großen Problemen führen.
So, genau, so ist es. Aber also gerade auch die Einsparungen, die man jetzt eben mit dem Beispiel der Flugzeugbranche dadurch erzielen könnte, sind halt schon krass. Ich meine, selbst wenn du sagst, ja okay, keine Ahnung, ne, die 499 Kilo, die wir einsparen, das sind vielleicht x Menschen, aber
bei jedem Flug, du sparst die ganze Zeit,
bei jedem Flug.
Immer.
Eben, das ist nämlich der Punkt. Ich meine, Flugzeugfirmen, ich habe mich da mal so ein bisschen reingeklickt, weil ich es super spannend finde, haben ja auch schon irgendwie Oliven aus dem Salat gestrichen, British Airways, und dadurch ganz viel eingespart. Oder andere haben Gebrauchsanleitungen für Piloten digitalisiert. Mich hat kurz beunruhigt, dass es Gebrauchsanleitungen für Piloten braucht, aber allein diese Digitalisierung hat wohl auch schon extrem große Einsparungen gebracht. Oder das Papier in Magazinen von Flugzeugen wurde dünner gemacht. Eine chinesische Fluglinie bittet Fluggäste vor Betreten der Maschine, das WC aufzusuchen übrigens. Und dadurch wollen sie auch noch einsparen. Also ne, es ist am Ende ein Einsparpotenzial natürlich wieder für Kerosin und so weiter. Beziehungsweise für die Taschen der Leute, bei denen am Ende das Geld ankommt. Ich glaube nämlich nicht, dass deswegen irgendwelche Tickets günstiger werden. Aber also bis zu einer Million im Jahr könnte das dann schon sein, wenn man so eine ganze Flotte irgendwie streicht. Ich meine, klar, man muss die Farbe erstmal kaufen. Ich weiß nicht, wie viel kostet, aber ja.
Ich bin versucht zu sagen, ist es mir egal, wer sich bereichert, wenn wir weniger Treibstoff in die Atmosphäre pusten, soll es sich gelohnt haben. Das soll mir genug sein.
Auf jeden Fall. Genau. Und ich meine, auf ästhetischer Ebene kann man natürlich auch sagen, man hat dann vielleicht farbigere Flugzeuge. Oder, also bei Formel 1, ich habe mich zu so einem kleinen Formel 1-Fan entwickelt letztes Jahr. Ich finde es ästhetisch eine Frechheit, dass man immer mehr nacktes Carbon sieht und die Autos immer dunkler werden, weil sie auch an der Farbe sparen. Möglicherweise ist so eine Farbe dann eine Lösung für ein schönere Farben bei den Autos. Eneas hat gerade ganz große Augen gemacht, als ich erzählt habe, dass ich ein kleiner Formel-1-Fan geworden bin.
Gab es da einen Schlüsselmoment?
Es gibt eine Serie.
Ah, okay, Daniel Brühl oder was?
Online.
Hm? Wie heißt der Schauspieler, der...
Nein, die Drive to Survive. Ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen, aber es gibt eine Serie über die Formel 1 und da wird das Storytelling-mäßig alles schön aufgearbeitet und so bin ich da reingerutscht. Ich finde es zwar auch umweltmäßig nicht so toll, aber beenden wir diesen Diskurs an dieser Stelle.
Wir können vorher raus, ja.
Nee, ich will dir noch was erzählen. Weil ich finde nämlich eine Sache ganz, ganz süß. Ne? Die haben jetzt in diesem Labor an diesen verschiedenen Farben gearbeitet und es ist ja auch so ein bisschen Biomimikry. Ne? Man hat sich ja von den Schmetterlingen inspirieren lassen und dann wollte dieses Team auch zeigen, wie toll ihre Farben sind. Und das wollten sie natürlich machen, indem sie Schmetterlinge malen. Und dann gab es wohl in diesem ganzen Team niemanden, der einen schönen Schmetterling malen konnte. Und deswegen arbeiten sie jetzt mit Schablonen. So ein bisschen, weißt du, wie wenn du was an die Wand sprayst und es so verschiedene Schablonen gibt.
Ein Wandtattoo.
Und damit sind jetzt die ganzen Bilder. Ein Wandtattoo sozusagen. Ja.
Oh je. Ich empfehle den Schriftzug Home.
Das war, finde ich, auch mal eine richtig interessante, vielleicht so eine kulturwissenschaftliche Studie, wie sich die Worte entwickelt haben, die man zu Hause als Wandtattoo, wie sich da die Mode entwickelt hat.
Ja.
Weil es war mal eine Zeit lang ganz viel Coffee und dann jetzt aber Home und so und jetzt Live, Love, Love oder so. Leute, ich habe da eine Idee.
Auf jeden Fall. Ich gehe mir jetzt erstmal eine coole Farbe kaufen und dann sprühe ich mir an die Wand oder wie das hieß.
Was meinst du, diese Abkürzung von deinem Terminator?
Genau.
Ah, ja, ich verstehe. Ja, Leute, habt ein schönes Wochenende, wenn ihr uns freitags hört, auf dem Sofa vor eurem Wandtattoo und wir hören uns nächste Woche wieder.
Tschüss.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.